Ich predige über Johannes Kapitel 4, der das ganze Kapitel, das heißt bis kurz vor das Ende mir zu lang ist, es vorzulesen, werde ich es in dieser Predigt entfalten. Johannes Kapitel 4. Ich da beginne, muss ich sagen, dass es in diesem Zusammenhang des Kapitels 4 und Kapitel 3 viermal das Wort muss gibt. Es gibt nun einige Leute, die haben ein sehr negatives Verhältnis zu diesem Wort muss, die sagen, das klingt nach Zwang. Das sollte man unterlassen. Aber hier taucht interessanterweise viermal das Wort muss auf und interessant, in welchem Zusammenhang. In Kapitel 3, Vers 7 hat Jesus um Mitternacht ein Gespräch mit einem klugen, intelligenten Mann, der religiös sehr gebildet ist, und dem sagt er: Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, Jesus sagt, wenn du das Reich Gottes sehen willst, musst du wieder geboren werden. Viele Leute wissen nicht, was das ist. Wiedergeburt bedeutet, dass Christus in mein Leben kommt und dass ich dadurch ein geistliches Baby bin, das dann einen zweiten Geburtstag feiert. Ich finde es schön, wenn Menschen wissen, dass Christus in ihnen lebt, weil sie ihm ihr Leben anvertraut haben. Das erste Muss ist also, wenn du Christ sein willst, musst du von Neuem geboren sein. Da steht nicht, du kannst von Neuem geboren sein, sondern da steht, du musst von Neuem geboren werden. Das ist nicht meine Meinung, sondern die direkte Meinung von Jesus. Das war das erste Muss. Das zweite Muss steht in Kapitel 3, Vers 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ist klar, der Sohn des Menschen, nämlich Jesus, muss ans Kreuz gebracht werden, damit er dort die Strafe für unsere Sünde trägt und wir dann Vergebung empfangen. Es ist ein Muss Gottes und Jesus wusste, dass das auf seinem Weg die Zukunft war. Das ist das zweite Muss. Das erste war, also du musst wiedergeboren sein, von Neuem geboren werden. Und das Zweite, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Dann haben wir hier in dem Kapitel 4, über das ich ja predige, den Vers 4, da heißt es, Jesus musste aber durch Samarien reisen. Vielleicht haben Sie eine Ahnung, dass im Norden Israels Galiläa liegt mit Nazareth und dem See Genezareth. Dann kam Samarien und unten dann Juda. Und die frommen Juden, die machten immer einen Bogen um Samarien herum, weil da so eine, sagen wir, religiöse Mischbevölkerung wohnte, die sie verachtet haben. Aber bei Jesus heißt es, er musste durch Samarien reisen. Das heißt, er zog nicht außen herum, sondern mitten hindurch durch dieses Gebiet. Und wir sehen, dass welche Folgen dieses Muss hat. Das vierte Muss werde ich nachher noch kurz entfalten, was Jesus da sagt. In dem Vers 24, wo er dann ein Gespräch hat mit einer Frau, und wieder ein Muss sagt. Die Frage ist, ob ich das verstehe, dass es bei Gott ein Muss gibt. Ich meine, bei uns gibt es ja auch ein Muss. Wenn jemand ein Auto fahren will, muss er einen Führerschein haben. Wenn jemand wirklich verheiratet sein möchte, auch juristisch, muss er zum Standesamt gehen. Und viele ähnliche Dinge. Jesus hatte ein Muss, er musste durch Samarien reisen und traf dort eine Dame, die mittags um 12 in der Mittagshitze an einem Brunnen war, um Wasser zu schöpfen. Und er bat diese Frau, ihm einen Gefallen zu tun und ihm etwas zu trinken zu geben, da er durstig war. Diese ganze Geschichte könnte man eigentlich überschreiben, die Geschichte vom Lebensdurst. Die Geschichte vom Lebensdurst. Die Frau ist ein bisschen erstaunt, dass ein Jude, das heißt ein frommer Mann, sie, diese unfromme Samariterin, anspricht, um von ihr Wasser zu begehren. Es ist interessant überhaupt, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, oft den Eindruck haben am Anfang, der will irgendwas von mir. Was der von mir will, weiß ich noch nicht, aber irgendwie der will was von mir. Und mancher ist nicht ganz begeistert darüber. Aber ich finde das Schöne, Jesus gebraucht viele Anknüpfungspunkte. Das ist ja immer das Entscheidende, dass man in einem Gespräch einen Anknüpfungspunkt findet, etwas, was den anderen betrifft und auch mich. Und in diesem Fall war es eben das Wasser, dieser Anknüpfungspunkt. Durch das Wasser kam er mit der Frau ins Gespräch und sagte, gib mir doch bitte was zu trinken. Und sie ist erstaunt über dieses Gespräch. Und Jesus fordert sie dann weiter auf später und sagt, weißt du, wenn jemand von diesem Wasser hier trinkt, dann wird er wieder dürsten. Während das Wasser, was ich ihm geben könnte, das würde in ihm zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben hinein sprudelt. Und da war die Frau etwas fassungslos. Er sagte, wo willst du das Wasser her haben? Da hast du doch noch nicht einmal ein Schöpfgefäß. Das heißt, jemand, der Jesus noch nicht richtig kennt, der achtet immer so auf die äußeren Dinge und sagt, lieber Jesus, ein bisschen naiv bist du ja doch. Guck mal, du willst mir Wasser geben und hast noch nicht mal eine Plastiktüte dabei, auch keinen Becher und kein Glas. Wie willst du denn das Wasser überhaupt zusammenhalten? Das heißt, sie sahen nur die äußeren Dinge und sie wusste nicht, dass Jesus von einem anderen Lebenswasser sprach, was er ihr geben wollte. Denn Jesus schöpft eigentlich nicht aus den Quellen der menschlichen Natur, sondern er hat eine bessere Quelle. Er verlangt also von ihr, gib mir zu trinken. Und die Frau war wahrscheinlich bereit. Es ist erstaunlich, dass Jesus manchmal von einem etwas verlangt und der dadurch gesegnet wird. Irgendein äußerer Anknüpfungspunkt. Zum Beispiel, ich stehe heute Morgen hier, weil ich Posaune spielen kann. Weil ich Posaune spielen kann, fuhr ich mit auf eine Skifreizeit, weil die einen vierten Bläser suchten, um die Leute morgens aus dem Bett zu blasen. Es war nicht mein Interesse, da mitzufahren. Ich wurde aufgefordert, mitzufahren. Und dann auf dieser Freizeit merkte ich, dass Christsein mehr bedeutet, als eine Tradition über Wasser zu halten, dass es bedeutet, Jesus persönlich zu kennen. Und nach dieser Freizeit habe ich mich etwa 4 Wochen später für ein Leben mit Jesus entschieden. Das heißt, Gottes Anknüpfungspunkt für mich war eine Posaune. Für einen anderen ist sein Anknüpfungspunkt ein Umzug, dass er plötzlich den Wohnort wechselt und vielleicht dadurch in Berührung kommt mit Christen. Ich weiß von jemand, da war der Anknüpfungspunkt eine Reifenpanne. Stand auf der Straße und hatte eine Reifenpanne und dann hielt jemand, um zu helfen, und sie kamen ins Gespräch über ein Leben mit Jesus. Und dann hat derjenige sich auf der Straße für ein Leben mit Jesus entschieden. Und es hat sein Leben sehr geprägt und verändert. Es gibt immer so Aufhängungspunkte, Anknüpfungspunkte, und Jesus weiß, wo er da anknüpfen kann, um den anderen zu erreichen. Manchmal hat jemand den Eindruck, er sollte Jesus einen Gefallen tun und ihm irgendetwas bringen, aber in Wirklichkeit möchte natürlich Jesus ihm einen Gefallen tun und ihn beschenken. Zum Beispiel der Zachäus, der auf dem Baum saß in Jericho, als Jesus vorüberzog, dem sagt Jesus, Zachäus, komm runter und ich würde gerne heute dein Gast sein. Das heißt, gib mir ein Mittagessen, versorge mich. Aber in Wirklichkeit wollte Jesus nicht nur in das Haus von diesem Mann, sondern er wollte in sein Leben hinein. Oder bei der Hochzeit zu Kana, sagt er diesen Männern, da füllt die Krüge mit Wasser. Gut, sie mussten was tun, aber in Wirklichkeit wollte er ihnen eigentlich zeigen, dass er sie beschenkt mit Freude und Freundlichkeit. Jesus sucht also oft einen Anknüpfungspunkt und mancher meint, er müsste Jesus einen Gefallen tun, aber in Wirklichkeit will Jesus ihn beschenken mit einer Quelle von Wasser, die zum ewigen Leben sprudelt. Diese Dame hier an dem Brunnen hatte eigentlich ihren Lebensdurst bisher an verschiedenen anderen Quellen gestillt. Jesus sagte ihr dann etwas unvermittelt, als sie gesagt hatte, gib mir doch das Wasser, was du da zu geben hast. Sagte, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und dann antwortete die Frau und sagte, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, mit Recht hast du gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Das heißt, Jesus zeigt dieser Frau, an welchen Quellen sie bisher getrunken hat, um ihren Lebensdurst zu stillen. Sie hat sozusagen schon 5 Männer ausgetrunken, wenn man das jetzt mal bildlich sieht, und war gerade bei dem 6. 6 in der Bibel ist ja die Zahl des Menschen. Interessant, in der 6. Stunde des Tages traf Jesus die Frau an diesem Brunnen und sie war gerade dabei, den 6. Mann zu verbrauchen, oder eher sie, je nachdem, wie man das sieht. Und da merkte sie, dass Jesus sie kennt. Sie hatte ihm nichts davon erzählt, er war ihr noch nie begegnet. Aber er wusste, dass sie ihren Lebensdurst an einer falschen Quelle stillt. Und da ist sie bereit zu sagen, du scheinst ein Prophet zu sein. ist ja schon großartig. Heute kämen vielleicht viele Leute auf die Ideen zu sagen, vielleicht bist du auch ein Wahrsager. Aber sie merkte, das ist kein Wahrsager, sondern ein Prophet. Aber dann lenkt sie ab und kommt zu einem theologischen Gespräch. Auf diesem persönlichen Ebene möchte sie im Moment nicht weiter sprechen. Vielleicht ist ihr das unangenehm. Vielleicht hat sie einfach gemerkt, der kennt mich ja ohnehin, was soll ich ihm noch weiter sagen? Und sie fragt dann, hör mal, wo soll man denn eigentlich beten? Hier auf diesem Berg da in Samaria, wo unsere Väter gebetet haben? Oder ihr sagt in Jerusalem, was ist denn da nun richtig? Das heißt eigentlich, entweder führt sie das Gespräch weiter, weil ihr das jetzt wirklich ein Anliegen wird, wie man richtig zu Gott betet, das wäre dann positiv zu sehen, oder sie lenkt ab, indem sie jetzt theologische Fragen stellt, um von ihrem persönlichen Problem wegzukommen. Beides wäre möglich, aber wahrscheinlich ist sie doch verlangend, mehr Klarheit zu bekommen. Und Jesus sagt, weder hier muss man beten, noch in Jerusalem. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Ist das nicht schlimm? Da steht, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das heißt, das sind Beter, die Gott nicht kennen. Und das ist ein erschreckendes Bild, das könnte gerade von Oberzhausen stammen oder aus der Bundesrepublik. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wie viele Menschen beten täglich zu Gott und kennen ihn nicht? Denn die Bibel sagt durch Jesus, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, nur wenn du Christus im Herzen hast, kennst du wirklich Gott. Und solange er nicht in deinem Herzen ist, betest du etwas an, was du nicht kennst. Und insofern gibt es in Deutschland Millionen von Betern, die etwas anbeten, was sie nicht kennen. Ich finde das nicht schlecht. Sie beten ja. Sie drücken ein Stück Achtung und Ehrfurcht aus vor einer höheren Macht, die sie oft nicht kennen. Denn Gott lerne ich erst kennen, indem ich Christus, seinen Sohn, kennenlerne. Jesus sagte einmal, wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Er macht also dieser Frau etwas durch die Blume deutlich. Weißt du, liebe Frau, ihr betet zwar, aber ihr wisst noch nicht mal, zu wem ihr betet. Und dann sagt er, das Heil kommt von den Juden. Es war natürlich vor wenigen Jahren hier in Deutschland ein Schandfleck in der Bibel zu sagen, das Heil kommt von den Juden, weil ja da ein ganz anderer Mann mit dem Namen Heil bezeichnet wurde. Aber das Heil kommt trotzdem von den Juden. Aber nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Und das ist das Schöne, weil es ja in Jesus kommt. Und dann geht es weiter. Die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn so will der Vater seine Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und das ist das vierte Muss. Ich will nochmal die ersten drei wiederholen, mal sehen, ob Sie sie noch wissen. Ihr müsst von Neuem geboren werden, das heißt wiedergeboren werden, Christus im Herzen haben. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden, war das zweite Muss. Und das dritte, Jesus musste durch Samarien reisen. Und hier das vierte Muss, die wahren Anbeter müssen Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, die Bedingung, Gott wirklich anzubeten, ist, ihn im Heiligen Geist anzubeten. Und der Heilige Geist ist nicht ortsgebunden, weder an Jerusalem noch an Frankfurt oder Oberzhausen, sondern an das Herz ist er gebunden, dass er dort Wohnung findet. Wir hatten gestern schon mal über diese Frage nachgedacht, wann bete ich denn Gott im Geist an? Wann habe ich den Heiligen Geist? Und die Antwort war einfach, wenn Christus in mir lebt, habe ich den Heiligen Geist. Da Christus weder durch die Geburt noch durch die Taufe in mein Herz gekommen ist, muss ich ihn also darum gebeten haben, komm in mein Leben, damit es dir für Zeit und Ewigkeit gehört und sozusagen als Wohnung zur Verfügung steht. Und dann kann ich Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist schön und das macht er dieser Frau deutlich. Liebe Frau, wenn du Gott wirklich anbeten willst, dann musst du ihn nicht hier auf dem Berg anbeten, du musst nicht nach Jerusalem gehen, Du kannst gerade bleiben, wo du bist, aber du musst ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es heißt, dein Herz öffnen. Ja, wofür? Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles kundmachen. Jesus sagt zu ihr, ich bin's, der ich mit dir rede. Stellen Sie sich vor, heute Morgen, vor jedem, der hier sitzt, stünde plötzlich Jesus und würde sagen, weißt du, ich bin's, der ich mit dir rede. Ich bin derjenige, der für dich der Wichtigste ist. Hast du ein offenes Herz für mich, damit du auch im Geist und in der Wahrheit anbetest? Und da war die Frau ganz erstaunt. Und in ihrem großen Erstaunen, nicht nur, dass er wusste, wie ihr Leben aussah, sondern dass er auch sagte, ich bin's, ich bin dieser Messias, ließ sie ihren Wasserkrug stehen und rannte zurück in das Dorf, um mehr Leute zu holen. Es war eine Sensation für sie, ganz persönlich den Messias getroffen zu haben. Ist es nicht schön, sie kam, um Wasser zu holen mit ihrem Krug. Den Krug ließ sie stehen und lief ohne ihn in die Stadt zurück. Es ist erstaunlich, wenn Menschen Jesus kennenlernen, werden ihnen oft Dinge, die vorher für sie das Wichtigste waren, im Moment unwichtig. Kann sein, dass jemand ein Hobby hatte, was das Zentrum seines ganzen Lebens war. Noch wichtiger als sein Beruf, der ihm vielleicht nicht so viel Spaß machte. Und jetzt hat er Christus kennengelernt, auf einmal verblasst das Hobby. Nicht, dass er das schlecht findet, aber es ist nicht mehr der Mittelpunkt. Er verwendet jetzt viel mehr Zeit für andere Dinge. Vielleicht für seine Familie, vielleicht für ein Leben mit Jesus, um das weiter zu sagen. Das Alte bleibt so ein bisschen stehen. Nicht, weil es schlecht ist. Wasser ist nicht schlecht, gar nicht. Aber es ist nicht mehr der Mittelpunkt. Und sie rennt dann in diesen Ort, in diese Stadt und holt die Leute. Und dann heißt es, aus jener Stadt glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Stellen Sie sich vor, diese Frau war für diese Leute wahrscheinlich ein rotes Tuch gewesen. Sie sagten, guck mal du, diese Frau da heute, wie nennt man die Hostess oder so ähnlich, heißen die Leute, die wohnt da drüben. Guck mal du, so alle 3-4 Monate hat die einen anderen. Und ausgerechnet diese Frau, die vielleicht bisher gemieden wurde von ihnen, läuft zu ihnen und sagt, da ist einer, der hat mir alles auf den Kopf zugesagt, was mit mir los ist. Sollte das gar der Messias sein? Und dann kommen die Leute raus und sie treffen Jesus und dann heißt es hier so schön, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen und sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selbst gehört und wir wissen, dass dieser in Wahrheit der Heiland der Welt ist. Ist das nicht schön? Also eine Frau, die gesellschaftlich unter dem Strich oder heute würde man vielleicht sagen auf dem Strich lebt und die anderen zum Segen wird, dadurch, dass sie Menschen zu Jesus führt. Ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass auch im Leben der Frau sich etwas verändert hat. Entweder wird sie diesen 6. Mann jetzt geheiratet haben, den sie hatte, oder sie wird sich wahrscheinlich von ihm getrennt haben, um überhaupt erst einmal ihr Leben zu ordnen und vielleicht später mal richtig jemand zu heiraten, der dann auch zu ihr passt und vielleicht denselben Glauben hat wie sie. Das ist fein, da lernt jemand Jesus kennen, er kennt ihn, sie kennt ihn vielleicht gerade eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und schon führt sie Menschen zu ihm. Und das finde ich großartig, wenn Christen Jesus nicht nur im Herzen haben, sondern wenn sie das auch anderen weitersagen. Diese Frau ist sozusagen ein Anlasser geworden für andere. Ja, so ein Auto, ein Motor braucht einen Anlasser, damit er überhaupt läuft. Und so war diese Frau eine Art Anlasser für den Glauben anderer, um ihnen zu helfen, Christus kennenzulernen. In Deutschland war es bis vor kurzem absolut üblich, über seinen persönlichen Glauben nicht zu reden. Der gehörte sozusagen in den persönlichen Schambezirk, darüber redet man nicht. Ich meine, in der Konfirmandenstunde lernt man was darüber, aber persönlich redet man nicht darüber. Das ist sehr schade, denn in der Bibel steht ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Nun stellen Sie sich einen Zeugen vor, der die Zeugenaussage verweigert. Das ist eine Niete, einer, der absolut nicht weiterhilft. Wenn schon jemand Zeuge ist von irgendetwas, dann sollte er auch den Mund aufmachen und sagen, so war es. Und wenn jemand Christus kennt, dann ist es schön, wenn Gott ihm hilft, den Mund zu öffnen und einem anderen zu sagen, so ist das Leben mit Jesus. Ich denke an einen jungen Mann, den ich kenne, der bei so einer Jugendwoche mit Toilettenpapier durch den Raum warf, um die Sache zu stören. Und er hat sich dann an einem Abend für Jesus entschieden. Und schon am nächsten Abend stand er vorne am Mikrofon und sagte seinen Freunden, ich lebe jetzt mit Jesus. Obwohl man noch nicht wusste, ob das gut weitergeht mit ihm oder schlecht weitergeht. Er hat es schon gesagt. Das heißt nicht, dass die Freunde alle sagten, großartig, dann werden wir das auch tun. Aber sie merkten, da hat sich was verändert bei dem. Denn gestern oder vorgestern hat er noch mit Toilettenpapier geworfen und keineswegs von Jesus gesprochen. Oder wenn irgendeine Schlagersängerin dann sich zu einem Leben mit Jesus bekennt und es öffentlich sagt, für mich ist nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens meine Show, sondern Jesus. Oder wenn eine alte Frau sagt, ich freue mich, dass ich noch vor meinem Tod Jesus kennengelernt habe. Ich bin von Herzen dankbar dafür, dass ich nicht nur diesen Gott anbete, den ich nicht kenne, sondern dass ich noch in meinem Alter Jesus kennengelernt habe und jetzt weiß, dass ich mit ihm auch in die Ewigkeit gehe. Dazu gehört ganz schön viel Selbstüberwindung, denn wenn man vielleicht mit 75 zum Glauben kommt an Jesus, hieße das ja, ich habe 75 Jahre ohne Jesus gelebt. Ich habe zwar jeden Tag gebetet, ich habe Gott immer geachtet, aber ich hatte Jesus nicht im Herzen, also habe ich eigentlich Gott nicht gekannt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das ist die Aussage über Menschen, die beten, aber Jesus nicht im Herzen haben. Und dann ist es schön, wenn sie ihn kennenlernen und sagen, so sieht das also aus, mit Jesus im Herzen bete ich jetzt Gott in Wahrheit an. Diese Frau hat Christus bezeugt und ich glaube, dass viele Menschen diese Frau lieb gewonnen haben, weil sie durch diese unmögliche Frau zum Glauben an Jesus kam. Die Frau lebte vorher schamlos und in einem positiven Sinn hinterher auch. Sie hat sich nämlich nicht geschämt, über Christus zu reden. Und es wäre gut, wenn Christus uns ein klein bisschen hilft, diese Scham über ihn zu reden abzubauen. Ich kenne ganz viele Menschen, persönlich, Sie vielleicht auch, die dankbar sind, dass irgendjemand irgendwann mal mit ihnen über Christus gesprochen hat, dass er sich nicht geschämt hat, irgend so einen Aufhänger zu gebrauchen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, sodass derjenige dann die Chance hatte, Christus eher kennenzulernen. Und deshalb denke ich, dass diese Botschaft hier über Johannes 4 mindestens zwei Punkte hat zum Nachdenken. Das eine ist die Frage, bete ich einen an, den ich kenne, oder bete ich zu einem Gott, den ich noch nicht kenne? Und vielleicht ist jemand unter uns, der jahrelang betet, vielleicht schon jahrzehntelang, der eine wirkliche Achtung vor Gott hat, eine große Ehrfurcht, aber der ihn letztlich noch nicht kennt, weil er nicht weiß, ob Christus in ihm lebt. Und dem kann ich nur sagen, sage heute Ja zu Jesus, damit du den anbetest, den du dann kennst, nämlich deinen himmlischen Vater mit Jesus im Herzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist der, dass Leute, die Christen sind unter uns, beten können, dass Gott ihnen Gelegenheit gibt, mit anderen Menschen über Christus zu sprechen. Ich glaube, dass viel mehr Menschen dafür dankbar sind, wenn wir mit ihnen über Jesus sprechen, als wir das ahnen. Manche wird es vielleicht ablehnen, dass wir darüber mit ihm reden. Das macht nichts. Wenn er es ganz bewusst ablehnt, merkt er zumindest, dass etwas dahinter steht, was ihn persönlich trifft. Und ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die das ganz bewusst abgelehnt haben und die heute ebenso bewusst an Jesus Christus glauben, weil sie wissen, sie wussten damals, warum sie es ablehnten. Sie wollten damit zunächst nichts zu tun haben, aber sie merken, da steckt etwas dahinter, das ist nicht die Meinung von diesem Herrn Lotz oder von irgendjemand, da steckt mehr dahinter und deshalb haben sie sich damit auseinandergesetzt und Christus kennengelernt. Das erste war also die Frage, Betest du zu einem Gott, den du kennst, weil du Christus kennst? Das Zweite, wenn du Christus kennst, dann sage es anderen weiter. Und das Dritte, wenn du ihn kennst, dann nütze die Anknüpfungspunkte, die er dir gibt. Für Jesus und diese Frau war dieser Wasserkrug der Anknüpfungspunkt. Es war ein rein äußerlicher Aufhänger. Er sagte, gib mir was zu trinken. Und vielleicht schenkt Gott uns manchmal mehr solche äußeren Anknüpfungspunkte, als wir denken, um mit anderen in Kontakt zu kommen, damit sie auch Christus kennenlernen. Ich freue mich, in Christus dieses Wasser des Lebens täglich zu trinken, in seinem Wort und von ihm meinen Lebensdurst gestillt zu bekommen. Und wenn dann dieses vierfache Muss da war, dann finde ich es schön, dass auch in meinem Leben so ein Muss war. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst mit auf eine Skifreizeit fahren, weil du Posaune spielen kannst, so ein Aufhänger. Und dass dadurch Christus mir bekannt wurde. Ich wiederhole diese drei Punkte. Betest du zu einem Gott, den du kennst, mit Christus im Herzen? Oder betest du noch einen Gott an, den du nicht persönlich kennst? Das Zweite war, wenn du Christus kennst, bist du einer, der bereit ist, von ihm etwas weiterzugeben. Und der dritte Punkt, wenn du ihn kennst, dann nütze die Anknüpfungspunkte, die Gott dir schenkt. Ich möchte auch heute in diesem Schlussgebet nach der Predigt so eine Formulierung gebrauchen, in der es möglich ist, Christus persönlich anzusprechen. Und wenn jemand merkt, dass er das vielleicht heute tun könnte oder sollte, dann kann er für sich persönlich diese Worte still wiederholen und sein Leben Jesus anvertrauen.